I Feel You, ein Psychologie-Podcast des Reflab. Das Leben ist kompliziert genug. Reflab.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von I Feel You, dem Psychologie-Podcast des Reflab. Mein Name ist Jana Horstmann, ich bin Theologin und Pfarrerin und manchmal wünsche ich mir aber, ich hätte Psychologie statt Theologie studiert. Weil das so ist, rede ich in meinem Podcast mit Menschen, die sich auskennen oder besondere Erfahrungen gemacht haben über große Themen und große Gefühle. Für ein bisschen mehr Verständnis für uns selbst und füreinander, weil das Leben schon kompliziert genug ist. In meiner neuen Staffel von I Feel You geht es um das Thema Einsamkeit. In einer Zeit, in der die Menschen sich zurückziehen, die Abende eher zu Hause verbringen, als nochmal rauszugehen und ganz viele unliebsame Gefühle mit diesem Begriff oder mit diesem Zustand verbinden, ist es umso wichtiger, darüber zu reden, was Einsamkeit eigentlich bedeutet und wie wir mit diesem Begriff oder mit diesem Gefühl der Einsamkeit eigentlich gut umgehen können. Ich rede heute mit einem Menschen, der von seinen ganz persönlichen, tiefsten Momenten der Einsamkeit berichtet. Und wir sprechen auch darüber, ob Menschen, die gläubig sind oder die einen Glauben haben, vielleicht weniger einsam sind oder auch nicht. Mein Gast ist Andreas Loos. Andreas Loos ist Theologe bei Focus Theologie und das ist die Fachstelle für theologische Erwachsenenbildung der Deutsch-Schweizer Reformierten Kirche. Es war ein sehr intimes und persönliches Gespräch, was Andreas und ich geführt haben. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo lieber Andi, wie schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass ich dich heute mal zu Gast habe in meinem Podcast.
Ich habe mich auch über deine Einladung sehr gefreut. Finde ich echt, wurde auch langsam irgendwie mal so Zeit und das meine ich überhaupt nicht als Forderung, sondern manchmal ist es ja so, man arbeitet Tag für Tag nebeneinander und guckt aufs Jahr zurück und denkt, wir hätten noch viel mehr miteinander aushacken können. Vielleicht hacken wir was Cooles aus jetzt.
Voll, ich bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall sehr aufs Gespräch. Schön, dass du da bist. Wir starten ja immer in meinem Podcast mit der Frage, oder ich frage meine Gäste ja immer, wie es ihnen geht. Also, wie geht's dir heute? Wie bist du so davor? Wie fühlst du dich?
Ein bisschen eine Achterbahn der Gefühle, weil ich eher in so einer Überforderungssituation bin. Wir haben Termine und ich kriege das im Laufe meines Lebens scheinbar immer schlechter gehandelt. Gab mal Zeiten, wenn dann der Termindruck groß genug war, dann habe ich auch die Leistung erbracht, hat sich ein bisschen geändert. So kam ich heute Morgen hierher und dann sind wir im Zürichsee baden gegangen, weil wir haben so eine crazy Winterbadengruppe hier angefangen im RefLab und da war jetzt unerwartet die Sonne draußen und das war wunderschön. Das hat meinen Schalter echt emotional ein bisschen umgelegt. Also, dass ich dachte, wow, was für ein Privileg und was für eine tolle Arbeitsstelle. Und ja, jetzt bin ich eigentlich ein bisschen sonniger unterwegs wie heute Vormittag.
Voll schön. Ja. Ich denke gerade, ich hätte mitgehen sollen, baden.
Kannst gerne dazukommen.
Ja, vielleicht nächste Woche. Ich sage auch immer noch, wie es mir geht. Ich bin, glaube ich, auch so ein bisschen... Ich habe jetzt nicht so krassen Termindruck, aber ich merke, dass bei mir so der Stress, der so die letzten Monate da war mit dem Festival und allem, das fällt jetzt so ein bisschen ab. Und dadurch kann der Geist verarbeiten und so das, was so an emotionalem Stress auch da war, kommt jetzt so ein bisschen raus. Und da reagiert natürlich irgendwie die Psyche oder der Körper auch drauf. Also ich merke, dass ich ein bisschen dünnhäutig aktuell bin, beziehungsweise so die letzten Wochen und aktuell so ein bisschen, ja, etwas sehr dünnhäutig, was so das Geschehen um mich rum betrifft. Genau, ja, so bin ich davor. Aber ich freue mich total, dass du da bist. Und wir reden über Einsamkeit. ein, finde ich, sehr, sehr großes Wort irgendwie und ja, auch irgendwie nicht mehr wegzudenken. Und wir starten aber mit den Fragen, die ich meinen anderen GästInnen auch gestellt habe. Und die erste Frage für dich ist, wie fühlt sich Einsamkeit für dich persönlich an?
Das ist für mich gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich da eine ziemliche Gefühlspalette feststelle. Also, und ich habe auch erstmal gar nicht so abstrakt drüber nachgedacht, sondern das ist so mal für mich gedacht, so wenn du was suchst und du kannst es beim besten Willen nicht finden und dann stehst du so da und guckst dich um und denkst, ja was jetzt, ne? Das, so fühlt sich Einsamkeit an. Oder du bist verabredet, hast dich gefreut und aus irgendeinem Grund, den du jetzt noch gar nicht weißt, aber du wirst stehen gelassen. Mhm. Und ich habe so den Eindruck gehabt, so da kommt für mich am stärksten so raus, was, wie sich Einsamkeit anfühlt. Also auf jeden Fall Traurigkeit, Trauer, weil etwas, was mal da war, nicht mehr da ist, die Nähe zu einem Menschen, vielleicht auch das Verstandenwerden, das war mal da und jetzt ist es nicht mehr da oder das Dazugehören. Und ich glaube, dann fühlt sich Einsamkeit so stärker, so wie Trauer oder Traurigkeit an. Aber auch so eine, ja, so Angst ist ja auch so ein diffuses Ding, ne? So Angst und Einsamkeit ist auch so was Diffuses, wenn es eher so diesen Aspekt der Leere hat. So, es wabert dann so rum. Ich finde, Einsamkeitsgefühle haben immer auch so etwas zu tun damit, ich weiß mit mir gar nichts mehr anzufangen. Mhm. So, ja.
Ich möchte eigentlich gar nicht einhaken, aber ich mache es jetzt doch kurz. Ich finde, es gibt nichts Einsameres als eine einzelne Socke. Weil, das, wo du gerade sagst, das, weil so Socken gehören zu zweit und dann ist irgendwie, irgendwas ist nicht mehr so, wie es gehört. Mhm. So,
und das scheint für die Erfahrung von Einsamkeit, die ja zunächst einmal meine persönliche, subjektive Erfahrung ist, ganz wichtig zu sein, dass man eben von etwas ausgeht, so sollte meine Beziehung zur Welt oder zu den Menschen sein und man vergleicht so, man hat die erwünschte Beziehung und man vergleicht das mit der realen Beziehung. Das ist ein wunderschönes Bild. Du siehst so eine einsame oder du siehst eine Socke und man kommt irgendwie sofort auf den Gedanken, oh, die arme einsame Socke.
Das, absolut, oder?
Ja, genau. Das ist eine tolle Metapher eigentlich. Genau dafür, ja. Ich habe auch Angst bei mir festgestellt. Ne? Die Angst, bleibt das jetzt immer so oder wird das irgendwann auch mal aufhören? Mhm. Und da war ich mir auch gar nicht sicher, ist das jetzt eine Angst nur vor dem Gefühl der Einsamkeit oder ist meine Einsamkeit auch wirklich so, dass man sagen kann, ja, der ist auch sozial isoliert oder...
Ist es nur ein persönliches Empfinden oder ist es auch was von außen objektiv sozusagen sichtbar ist? Mhm. Wir steigen schon total inhaltlich ein.
Oh, ich wollte nicht irgendwie vorgreifen.
Alles also. Gut, wir kommen einfach darauf zurück. Aber ich habe ja trotzdem noch zwei Einstiegsfragen
ja? Ja,
für dich.
Ja, ist gut.
Aber das knüpft auch ganz gut dran an. In welchen Momenten fühlst du dich einsam?
Naja, es wäre jetzt blöd, wenn ich den größten Einsamkeitsmoment jetzt hier übergehen würde. Es ist nun mal Teil meiner Geschichte, dass ich vor 2,5 Jahren, ist es jetzt fast schon her, dass ich meine Frau hergeben musste, dass sie gestorben ist aufgrund ihrer Krebserkrankung. Und das sind bis heute für mich eigentlich die tiefsten Erfahrungen von Einsamkeit. Und zwar einmal, dass eben der liebste Mensch, dem ich mit Abstand am nächsten war in meinem Leben bisher, dass der urplötzlich weg ist. Und also da könnten wir jetzt natürlich ganz viel drüber sagen, aber können wir vielleicht ja später nochmal vertiefen, wie sich das so anfühlt und was das für eine Einsamkeit ist. Aber genauso leidvoll eigentlich so eine andere Einsamkeitserfahrung. Ich hatte dann in den Monaten danach sehr lange so das Gefühl, das Leben als Ganzes ist davongezogen. Also meine Frau ist in die Zukunft gezogen. Ich bin ja ein gläubiger Mensch. Ich habe den Eindruck, sie hat jetzt schon einen Weg hinter sich, auf dem werden wir ihr folgen. Also sie ist wie davongelaufen. Und aber das Leben insgesamt. Und dann, das war für mich das Allerschrecklichste, zu denken, rechts und links, die Menschen müssen weiter, ziehen weiter, die Entwicklungen gesellschaftlich, politisch, kirchlich, das ganze Ding geht einfach weiter. Und ich würde gerne trauern, ich bin traurig und in dieser Traurigkeit habe ich den Eindruck, das Leben geht einfach davon. Und also das sind auf jeden Fall so heftige Sachen. Und dann ein bisschen auch in der Vorbereitung, was mich im Alltag am meisten triggert. Und ich denke, so ein Unfug, wie schrecklich. Ich bin schwerhörig. Ich habe also auf links fast, also über 80% Hörverlust. Mhm. Und ich habe ein bisschen gebraucht, um das festzustellen. Aber wenn in einer Kommunikation oder am Tisch oder irgendwo ich etwas nicht verstehe und dann frage ich nach, hä? Oder und dann Leute sagen, das war nicht so wichtig, dann bewahrheitet sich für mich das, was man heute weiß, dass Schwerhörigkeit oder Taubheit etwas vom sozial isolierendsten und exkludierend, also ausschließendsten ist, was man sich vorstellen kann. Und ich fühle mich da so einsam und habe mir deshalb mittlerweile antrainiert, die Menschen meinen das ja nicht böse, aber dass ich ihnen dann sage, du, aber für mich wäre es jetzt trotzdem wichtig, dass ich den Witz noch verstehe, damit ich mitlachen kann oder dass ich doch höre, was gesprochen worden ist, weil ich fühle mich gerade wie, also ich thematisiere das dann sofort, weil ich habe am Anfang dann immer geschwiegen und dann habe ich diese Einsamkeit mitgenommen fast in den Rest des Tages.
Und das bleibt dann ja auch wie so ein ungutes Gefühl.
Ja. Ja? Ja.
Die dritte Frage, in dem Sinne auch, knüpft sehr gut an das, was du gerade erzählt hast, an was hilft dir gegen Einsamkeit?
Ich schäme mich jetzt erstmal gar nicht zu sagen, es sind gute Freundinnen und Freunde. Und wenn man die hat und wenn man denen auch mal ganz akut sagen kann, hast du Zeit? Das ist ein Schatz. Den schätze ich also mittlerweile, ich weiß gar nicht, den kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Und das braucht Mut. Ich habe da auch ein bisschen gezögert, weil ich möchte anderen nicht zur Last fallen. Ich möchte anderen auch als frisch gebackener Witwer nicht zur Last fallen. Ich habe Angst gehabt, dass ich, dadurch, dass ich ständig weinen musste oder mich auch einsam gefühlt habe, dass das denen irgendwann auf den Geist geht, obwohl die mir alle gesagt haben, hör auf, das zu denken. Und aber du hast das trotzdem.
Du mutest dich trotzdem zu.
Ja, genau. Ja. Genau. Das ist wunderschön. Ich habe mich immer so als eine Zumutung empfunden und wollte das wenigstens dosieren. Und bin aber dann dazu übergegangen, nun ist die Trauer, wenn man relativ viel zu früh seine Ehefrau verloren hat oder seine Partnerin, das ist sicherlich ein Spezialfall von Einsamkeitserfahrung. Aber ich glaube, es betrifft vielleicht letzten Endes doch alle Einsamkeitserfahrungen, dass wir einfach dazu stehen und sagen, wenn wir gute Beziehungen, gute Freunde haben und schnell anrufen und sagen, Ich bräuchte unbedingt mal jemanden zum Reden oder zum Sport machen oder etwas genießen. Ja, also das würde ich auf, das hilft, das hat mir extrem geholfen. Und etwas, wo ich sehr gerne auch mit dir vielleicht später noch drüber sprechen würde, ist, es gab dann den Punkt, wo ich dazu stehen konnte, dass dann irgendwann doch der Moment kommt, wo ich de facto alleine bin. Das war dann oft so der Punkt, so jetzt war ein schöner Abend, aber dann ist der Moment, wo du dich ins Auto setzt oder wo du die Bettdecke aufschlägst und wenn es nur ein paar Minuten sind und dann holt dich die Einsamkeit wieder ein. Und da habe ich die Flucht nach vorne angetreten und habe gesagt, ja, das ist auch so, ich bin einsam, die entscheidenden Dinge muss ich ganz alleine durchschreiten, aber ich habe in mir auch das Zeugs und ich werde das schaffen. Und das war so ein bisschen was Trotziges, das war sowas auch Protestmäßiges. Das hat mir auch mittlerweile sehr geholfen. Aber da sind wir jetzt schon ein bisschen vielleicht in der Vertiefung, weil ich finde das auch für die gesamte auch soziologische Diskussion oder auch wenn wir jetzt Einsamkeit psychologisch angucken, finde ich dieses Einüben und diese Exerzitien der Einsamkeit, sich das bewusst zumuten, um so eine Resilienz aufzubauen, finde ich ganz wichtig. Aber wir gucken, wie das Gespräch läuft. Ich will da jetzt nicht vorgreifen.
Vielen Dank erstmal für die Beantwortung der drei kleinen Fragen. Ich glaube, ich steige einfach mit dem Begriff, den wir eben gerade hatten, mit dem Zumuten ein. Und ich hatte gerade so den Gedanken, dass Zumuten ja auch was mit Mut zu tun hat. Also wenn ich mich jemandem zumute, dann muss ich den Mut aufbringen, mich dem gegenüber zu stellen. Und zwar mit allem, was irgendwie gerade da ist. Mit der Einsamkeit oder mit der Scham oder mit der Angst, mit vielleicht ganz vielen unangenehmen Gefühlen, die ich auch habe. Und den Mut auch zu haben, das auch zu äußern. Also weil in dem Moment, wo ich mich jemand anderem zumute, mache ich das ja nicht, weil ich das gerade möchte, sondern weiß ich ja, hey, da ist gerade was bei mir los und ich mute dir zu, das mit dir zu teilen. Und ich gehe auch den Schritt auf dich zu, auch wenn es mir schwer fällt. Und das hat ja insofern auch ganz viel ja mit der Gestaltung von auch Beziehungen zu tun und welche Beziehung oder wie pflegen wir Beziehungen, dass wir uns auch Menschen zumuten können. Und mich hat das an eine Unterscheidung erinnert, die ich in einem Symposium zum Thema Einsamkeit, an der ich teilgenommen habe. Und da wurde unterschieden zwischen zwei verschiedenen Dimensionen von Einsamkeit. Hm. Einmal die Dimension, die Oberflächendimension, wo es so darum geht, hey, habe ich eigentlich genug Kontakte? Wo man so das Gefühl hat, man müsste doch so und so viele Kontakte haben und so viele Freunde. Und wenn ich dem nicht entspreche, ist das dann vielleicht eigentlich zu wenig, so an so, sage ich mal, so gesellschaftlichen Maßstäben gemessen. Und dann diese Tiefendimension, wo man das Gefühl hat, habe ich genug Menschen, denen ich mich zumuten kann, mit denen ich in Kontakt treten kann oder in Beziehung treten kann, wenn bei mir Dinge los sind, die ich mit jemandem teilen möchte. Wenn ich mich mit Menschen in Beziehung befinde, die mich sehen, mich wahrnehmen und ich das Gefühl habe, ich bin hier gewertschätzt und ich darf auch kommen mit den negativen Gefühlen, mit meiner Angst oder mit meiner Scham oder mit meiner Einsamkeit. Genau, und fand diesen Aspekt ganz, ganz spannend, diese verschiedenen Dimensionen. Und das, was du angesprochen hast, dieses sich zumuten und dafür Mut brauchen, das spricht ja genau diese Tiefendimension eigentlich an und diese Beziehung in der Tiefendimension und die Einsamkeit, die vielleicht auch entsteht, wenn man diese gerade nicht hat oder das Gefühl hat, die nicht zu haben.
Ja, ist eine ganz tolle und hilfreiche Unterscheidung, die du hier einziehst. Und auf beiden Ebenen würde ich jetzt sagen, ist das Gefühl der Scham, was scheinbar auch immer ein Teil von Einsamkeitserfahrungen ist, spielt da eine Rolle. Auf der, sagen wir mal, eher an der Oberfläche, es ist halt, du bekommst viel Anerkennung, wenn du gut performst und der Welt sozusagen auch demonstrierst, ich bin vernetzt. Ich bin unterwegs, ich hab's gut mit Leuten, ich hab viele Kontakte und da das dann mal zu sagen, ja gut, aber eigentlich habe ich da nicht genug Aufmerksamkeit. Ich fühle mich, vielleicht gerade wenn ich mich in den Social Media bewege, kommt in mir so etwas hoch nach dem Motto, alle anderen haben den tollsten Samstagabend und ich scrolle hier gerade durch Insta und so. Und da schämt man sich dafür. Und diese Scham finde ich dann auf der zweiten Ebene besonders hinderlich, weil also sie macht dann noch einsamer. finde ich. Und das war bei mir so, auf dieser Ebene war das vermutlich, der kriegt das nicht auf die Reihe. Das war so der Anspruch, ja, der muss an mich selber oder dann auch, dass ich das projiziere und dass ich denke, die anderen haben den Anspruch an mich auch. Ja, der kriegt das jetzt auf die Reihe mit dem, was passiert ist und als Witwer. Ja, und ja, ich wollte es ja auch auf die Reihe kriegen, wollte mich auch nicht hängen lassen. Hab manchmal auch bewusst so dann vielleicht die Einsamkeit auf eine falsche Weise kompensieren wollen, eben durch viel Umtrieb und viel Action und Machen. Und hat dann gar nichts gebracht. Und dann zuzugeben, nee. Vielleicht könnte man es so zusammenfassen, ich bin ja sehr für Selbstliebe und ich glaube auch wirklich, wenn ich mit mir selber nicht irgendwie liebevoll klarkomme, wird es auch in der Beziehung zu anderen schwierig. Aber auch wenn ich mit einer defizitierten Selbstliebe bin, ich immer noch liebenswürdig. Und ich würde das jetzt ergänzen, auch wenn ich da gerade mit mir selber in der Einsamkeit nicht klarkomme und feststecke, bin ich immer noch liebenswürdig und auch der Gemeinschaft würdig. So in die Richtung.
Mhm.
Die haben mir dann öfters auch in Gesprächen so meine Freunde gesagt, es ist ein Kompliment, dass du zu mir kommst. Glaub bloß nicht, dass das eine Einbahnstraße ist. Du bist immer, wenn ich mit dir Zeit verbringe, ist das inspirierend, ist das schön. Natürlich, jetzt sind es bestimmte Gefühle von Nostalgie über Melancholie über, aber es ist okay, ne? Also, das fand ich, es war dann für mich auch sehr schön, dass ich sogar die Erfahrung machen konnte, wenn du gute Freundinnen und Freunde hast, dann wird aus der vermuteten Zumutung was richtig Schönes.
Mhm.
War aber dann auch wieder schnell weg. Man fällt dann, ich bin dann eigentlich über viele Wochen und Monate grundsätzlich in so einem Einsamkeitsgefühl hängen geblieben.
Das hast du ja auch erzählt vorhin schon, dass du dann trotzdem den schönen Abend hattest, dich zugemutet hast, dich dann vielleicht auch eine Zeit lang aufgehoben gefühlt hast und dann irgendwie trotzdem am Abend, wenn man dann irgendwie nach Hause fährt oder im Bett liegt, dann trotzdem irgendwie diese tiefe Einsamkeit zurückkommt oder dann nochmal eine ganz andere Dimension vielleicht auch einnimmt.
Hm.
Weil die eine Ebene ist, dass man sich austauschen kann und über bestimmte Themen miteinander reden kann. Und trotzdem bleibt ja vielleicht bei dir mit deiner besonderen Erfahrung dann zurück, etwas zurück von, wir haben drüber geredet, aber ich habe meine Erfahrung, die kann ich nicht wegreden. Die Erfahrung bleibt da und das, was mein Körper auch erfahren hat, bleibt auch zurück.
Hm. Ja. Und das ist eben einer der Faktoren, der ganz stark darüber entscheidet, ob ein Mensch in die Einsamkeit hineinkommt, aufgrund der Vulnerabilität. Wir haben alle unsere Geschichten, wir haben alle unsere größeren und kleineren Verletzungen hinter uns. Und das ist einer der Faktoren, die mit darüber entscheiden, wie intensiv ich das dann eben auch empfinde. Also ein Mensch, der das erlebt hat, dass jetzt für mich, für bei uns Jungs war es immer das Schrecklichste, wenn du beim Fußballspielen der Letzte warst, der von der Mannschaft gewählt. Oder das ist der Klassiker, glaube ich, oder?
Ich wollte gerade sagen, das ist doch allgemeingültig, ja. Bei Schulsport oder
ja,
so.
Genau, Schulsport.
Das, furchtbar, ganz ja? Furchtbar.
Und ja, das lasse ich mal wiederholen. Also da ist, glaube ich, eine ganz andere Prädisposition oder vielleicht eine höhere Wahrscheinlichkeit dafür, dass man immer wieder diese Déjà-vus hat, wo man dann daran erinnert wird, an diese Verletzung, und dann bricht die wieder auf. Und dann sagt man vielleicht für kurze Zeit oder auch länger wieder so, dass man den Eindruck hat, ja, ich genüge halt irgendwie auch nicht. Oder es ist etwas an mir, was dann mit dazu beiträgt, dass ich diese Einsamkeitsgefühle entwickle und mich einsam fühle.
Oder ich bekomme auch einfach keine Resonanz. Also zumindest mit dem, wer ich bin oder was ich tue auch einfach. Also Das muss ja nicht mal in so was Intensivem sein wie einer Freundschaft, sondern es kann ja in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen sein, in denen ich mich bewege im Leben. Wenn ich das Gefühl habe, es gibt keinen Resonanzraum für mich als Person im Ganzen. Ich glaube, das ist auch so ein Aspekt, Resonanzerfahrung oder Resonanzräume, in denen wir uns begeben oder in denen wir sind, wenn ich das Gefühl habe, da kommt nichts zurück. Ich hinterlasse keine Resonanz in meiner Welt.
Darf ich da mal zurückfragen? Kennst du das auch, dass du so irgendwie das Gefühl hast, da steckt noch so viel mehr in mir, als diese Welt kennengelernt hat? Aber ich kriege das irgendwie nicht hinaus. Da fühle ich mich auch fürchterlich einsam.
Ich fühle mich dann auch sehr, nicht unverstanden, aber so reduziert. Reduziert auf irgendwie das, was irgendwie nach außen dringt und auf so den Output. Und so, dass ganz viel von dem, was mich ausmacht, einfach nicht gesehen wird. Mhm. Wovon ich aber weiß, dass das da ist. Und was manchmal ja auch in so Partnerinnenschaften oder so, wo man das Gefühl hat, man hat einen Partner, eine Partnerin, die sieht das in einem. Oder Menschen, die einem besonders nah sind oder beste FreundInnen oder so. Die können manchmal sowas sehen oder erahnen oder haben so ein Gespür dafür. Aber trotzdem gibt es ja ganz viele Bereiche, wo man das Gefühl hat, das bleibt gerade nur bei mir und es geht nicht nach außen. Und ich bin irgendwie allein damit, dass ich weiß, dass da Gefühle oder Potenziale, was auch immer in mir steckt, was irgendwie nicht sichtbar ist.
Ja. Ja, das finde ich sehr schön. Also das Nicht-Verstanden-Werden ist dann noch so, sagen wir mal, vielleicht die niederschwelligste Erfahrung. Da kann man ja in kommunikativen Prozessen vielleicht gucken, dass die Kommunikation besser gelingt und da eben ein responsives Verhältnis entsteht. Aber wenn man das dann jetzt mal auf die soziologische Skala hochzieht, es wird ja gesamtgesellschaftlich ständig neu verhandelt und austariert. Womit geht denn die Allgemeinheit in Resonanz? Am Arbeitsplatz? Was ist da resonanzfähig? Wofür bekomme ich das, was ich auch brauche? Die Anerkennung. Was vermittelt mir das Gefühl, eingebettet zu sein, eingebunden zu sein in sinnvolle Prozesse und so weiter? Das finde ich dann eben tatsächlich, das wird dann immer intensiver, wenn man dann irgendwie den Eindruck hat, es gibt Aspekte, da passe ich irgendwie gar nicht in diese Welt oder in diese Gesellschaft oder in die Menschen im öffentlichen oder halböffentlichen Raum. Und ich würd da sogar sagen, du hast es gesagt, wenn man dann aber Leute hat, von denen man sich gesehen fühlt, gefühlt fühlt, von denen, das ist der große Winner. Und also ich stehe mittlerweile auch dazu, also ich habe ja, ich würde sagen, ich habe so eine intensive Spiritualität, so mit, auch mit Gott, ne, so als eine Wirklichkeit, als eine Atmosphäre. Aber ich habe immer auch noch so eine personale Gottesvorstellung. Und mir hat das manchmal echt ein bisschen Trost gegeben in der Einsamkeit, dass ich denke, aber es gibt da eine, die mich versteht. Und klar, das kann man auch jetzt religionskritisch auseinandernehmen und sagen, ja, da flüchtest du halt in irgendwas anderes. Es ist mir erstmal Latte, es hat mir geholfen, Phasen von Einsamkeit irgendwie zumindest mal auszuhalten und zu sagen, ich glaube euch allen oder dieser Welt, dieser Gesellschaft, all dem, was da jetzt mitspielt und was so auch strukturelle oder wie auch immer Rahmenbedingungen sind, die die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich einsam fühle, erhöhe. Ich glaube euch das alles nicht. Ich bin nicht der, sondern es gibt Menschen, es gibt vielleicht eine höhere Instanz, die mich kennt, wie ich bin, und da kann man sich aufgehoben fühlen.
Das ist was unglaublich Tröstendes, oder?
Ja, finde ich auch.
Aber hat dir das immer geholfen oder ist das so was Temporäres oder ist das was, wohin du dich auch flüchten konntest im positiven Sinne? Auch so in den Momenten, wo du sagst, da holt mich eigentlich die Trauer oder die Einsamkeit oder auch die Angst dann wieder ein? War das so ein Fluchtpunkt?
Ja, ich würde auch dazu mutig stehen Und wenn es okay ist, so das ist für mich ein hoch durchreflektierter Fluchtpunkt mittlerweile, weil ich halte es für was ganz Besonderes meiner oder auch der christlichen Gottesvorstellung, dass wir irgendwie so den schrägen Gedanken denken, dass Gott, von dem man das nicht erwarten würde, eine tiefe Einsamkeitserfahrung gemacht hat. Mhm. Der Gott, an den ich glaube, hat in einer ganz geheimnisvollen Weise ausgerufen, warum hast du mich verlassen? Also ein Gott, der von Gott verlassen ist. Das wollen wir jetzt nicht philosophisch, trinitätstheologisch, aber ich flüchte zu dem, dass ich Gott auch wie dabei behafte und sage, diesem Jesus, diesem Gekreuzigten, glaube ich irgendwie, dass Gott meine Erfahrung von Verlassenheit und Einsamkeit kennt, dass er sogar mit mir an einem Gott leidet, der nicht hilft und von dem ich mich gerade einsam und verlassen und von allen guten Geistern auch verlassen fühle. Ne? Das finde ich was total krass. Es ist echt ein Fluchtpunkt, ein spiritueller Fluchtpunkt für mich.
Für alle, die nicht so bibelfest sind, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Eli, Eli, lama asaftami ist der Ausspruch, den Jesus laut Evangelium am Kreuz getätigt hat. Also quasi die Anklage an Gott von Jesus, der Gott anklagt und sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Genau, nur als Einordnung.
Ja, absolut, da ist die Dramatik am allerkrassesten. Ja,
ja, genau. Ich finde es ganz spannend, weil ich möchte gar nicht so viel von mir erzählen, weil ich es sehr spannend finde, wie Gott so dein Fluchtpunkt ist. Für mich war es immer eher so dieses, ich fühle mich nicht von Gott in dem Sinne gesehen oder auch gehalten als Fluchtpunkt, sondern bei mir ist es eher das Vertrauen darauf, dass irgendwie die Welt oder das Universum oder wie auch immer man diesen Gesamtzusammenhang, in dem wir leben und sein und fühlen und spüren sind, dass das irgendwie von Gott gehalten ist. Und dass ich mit meinen Erfahrungen, auch mit meinen Einsamkeits- oder Trauer- oder Angsterfahrungen in diesem Gesamtzusammenhang gehalten bin irgendwie. Weniger Gott als direktes Gegenüber, sondern eher Gott als eine Instanz, die quasi das Ganze irgendwie hält. Und meine Angst ist Teil davon und darf da drin sein. Und es wird auch wieder Zeiten geben, in denen keine Angst da ist, sondern Freude. Und dass das aber trotzdem insgesamt gehalten ist.
Ja.
Nur als Ergänzung zu meinem.
Ja.
Aber ich finde es sehr, sehr schön, weil eben dieses Beziehungshaft oder dieses gesehen werden und eben, wie du gesagt hast, Gott irgendwo als Fluchtpunkt für dich auch ja wieder mal diese Resonanz nochmal zum Tragen bringt, diese Resonanzerfahrung irgendwo auch. Oder diesen Glauben an diese Resonanz.
Ja. Das würde ich für mich mittlerweile auch so sagen. Ich habe, was jetzt das Religiöse und auch die Gottesvorstellung angeht, einen deutlichen Schwenk gemacht. Und ich finde es nicht entweder oder, aber so einen deutlichen Schwenk, dass ich diese transpersonalen Aspekte Gottes entdeckt habe. Und in Bezug auf die Einsamkeit stellt sich ja dann die Frage, ich habe ja diesen Gott nicht als personales Gegenüber und der sagt mir, ich sehe dich. Sondern das wird ja durch Medien vermittelt. Und da muss ich echt sagen, hat mir das in meiner Einsamkeit in den letzten Jahren, je länger, je mehr gut getan, tatsächlich bewusst die Einsamkeit aufzusuchen, das Soziale, das Mitmenschliche, das Interpersonale teilweise komplett zu reduzieren und alleine zu sein mit der Natur. Und dort erlebe ich Gott ganz stark wie eine Art Raum. Sie ist eine Atmosphäre. Und so in bestimmten naturmystischen Erfahrungen, wo ich dann einfach mal in der Natur sitze und gucke, was geht hier gerade, wo ich den Blick schweifen lasse, und nach einer halben Stunde habe ich den Eindruck, wenn das gelingt, kannst du dich in der Natur nicht mehr alleine fühlen, sondern du fühlst dich als Teil des Ganzen. Das kann man üben. Urplötzlich werde ich gewahr, die Luft, die ich als kalt empfinde oder dass sie mir eine Gänsehaut macht, ist dieselbe Luft, die ich einatme und ausatme. Ich bin Teil von etwas. Das Licht, was jetzt gerade vor mir einen Wattebausch an Wolke aus dem Tal löst, weil morgens die Sonne ein paar Grad Wärme reinspeist und dann stieg da vor mir so ein wahnsinnsschöner weißer Bausch auf. Das Licht durchdringt nicht nur die Natur da draußen, sondern ich bin Natur und ich werde jetzt gerade vom selben Licht durchdrungen. Und das sind Erfahrungen von Verbundenheit und von Aufgehobensein, die für meine Einsamkeit therapeutisch sind wie nichts.
Du hast jetzt eben gerade schon direkt von Erfahrungen gesprochen. Da würde ich gerne einhaken wollen. Würdest du dann sagen, dass Einsamkeit oder auch das Alleinesein oder das Aushalten von Einsamkeit oder Alleinesein, ist es auch eine Frage von Mindset, von Geisteseinstellung? Begibst du dich dann zum Beispiel in Situationen, wo du bewusst dahin kommst, dass du dich zum Beispiel öffnest für diese Verbundenheit mit der Natur, von der Erfahrung, die du jetzt gerade erzählt hast? Also wo sind die Grenzen von, ich erfahre vielleicht auch eine gewisse Einsamkeit oder ich kann auch Verbundenheit erfahren und gleichzeitig kann ich mein Mindset, meine Einstellung dahingehend kalibrieren oder ausrichten, dass ich eben auf vielleicht Verbundenheit oder eben auch auf Einsamkeit oder Alleinsein eingestellt bin.
Also das ist ja das, was wir so unter dem Stichwort der Halbverfügbarkeit, glaube ich, wenn ich dich richtig verstehe, du kannst da gerne nochmal einhaken, was wir unter Halbverfügbarkeit verstehen. Es ist uns bewusst, dass es bestimmte Erfahrungen gibt, die in dem Sinne Widerfahrnisse sind. Sie sind nicht garantiert. Sie sind nicht machbar. Sie sind nicht reproduzierbar. Aber wir würden auch nicht sagen, sie sind reiner Zufall. Philosophisch, sie sind reine Kontingenz. Ich glaube, das ist auch irgendwie die Aufgabe, bei dem ich mich selbst und auch jeden Menschen, der Einsamkeit erlebt, wie behaften würde. Probier doch einmal aus, dass du herausfindest, welche Bedingungen bestimmte Erfahrungen, die dir für deinen Umgang mit Einsamkeit hilfreich sind, vielleicht sogar heilsam sind, dass du ein wenig mal herausspürst und herausfindest, wo sind die Bedingungen günstiger als sonst. Und dann begibt man sich halt vielleicht bewusst, jetzt bei mir ist es die Natur. Aber es kann natürlich für einen anderen Menschen vielleicht auch ein sakraler Raum sein. Ich habe auch schon Erfahrungen mit Dunkelheit gemacht. Aber bei mir ist es eben eher so die Natur. Naja, das bedeutet halt, dann muss ich irgendwie mich anziehen. Dann muss ich bestimmte Vorbereitungen treffen. Ich begebe mich an einen Ort. Dass ich dann hoffen muss, dass auch ganz, ganz viele andere Faktoren mitspielen. Völlig klar, ich kann es nicht machen. Und trotzdem halte ich es aber für eine gewisse Selbstverantwortung, das herauszufinden und sich dann immer wieder diesen begünstigenden Bedingungen wie hinzuhalten, hineinzuhalten.
Mhm. Hilde Domin, dem Wunder quasi wie einem Vöglein die offene Hand.
Sehr schön, hinhalten. Sehr schön, genau. Ja.
Also quasi alles dafür tun, im besten Sinne alles dafür tun, dass man die entsprechenden Erfahrungen vielleicht machen kann.
Und ich finde, wir sind jetzt an einer ganz interessanten Stelle. Es ist ja nun leider so, dass Einsamkeit, weil wir eben durch das Einsamkeitsbarometer und auch durch die Corona-Pandemie nun echt die Erfahrung gemacht haben, Menschen sind in einer pathologischen Weise einsam. Und bestimmte Menschengruppen sind davon nochmal erheblich stärker betroffen wie andere. Also ab 60, 65, 70, 75 nimmt das nochmal zu. Oder
vulnerable Menschen, die in irgendeiner Art und Weise diskriminiert werden. Ja. Oder wie es bei dir jetzt der Fall war, Menschen, die in noch nicht so hohem Alter ihren Partner, ihre Partnerin, LebenspartnerInnen verloren haben. Jugendliche auch, vulnerable Gruppe, die sehr geprägt sind von Social Media etc., wenn man da in dem Maße, wie es aktuell der Fall ist, nicht teilnimmt oder sowas. Also es gibt einfach viele unterschiedliche vulnerable Personengruppen, die eher von Einsamkeit betroffen sind.
Ja. Genau, und also alle Leute mit Migrationshintergrund oder wenn du von einer anderen Kultur in unsere Kultur kommst, auch die Bildung scheint eine Rolle zu spielen. Also bei höherer Bildung ist die Wahrscheinlichkeit, so eine negative Einsamkeitserfahrung zu machen, anscheinend höher. Und es ist uns ja zum Glück mittlerweile bewusst, das ist nicht gut. Das geht auf die körperliche Gesundheit, das geht auf die mentale Gesundheit. Da brauchen wir, ist ja ein toller Prozess in Gang gekommen, dass wir uns auch als Gesellschaft insgesamt überlegen, ja, was machen wir jetzt damit? Ich habe ein Buch gelesen oder verschiedene Bücher jetzt gelesen, die mir dann gut getan haben. Das wäre so dieser andere Aspekt, dass es eben, es gibt diese, wie soll ich es mal nennen, es ist okay, das zu sagen, so pathologische Einsamkeit, aber es gibt auch positive Einsamkeit. Mhm. Und da finde ich eben, sind wir jetzt im Gespräch so an diesen Punkt gekommen, wo wir eben einerseits merken, ja, Einsamkeit gehört in einer mehr oder weniger dramatischen oder auch krankmachenden, pathologischen Weise, glaube ich, zu unser aller Leben. Und trotzdem ist damit auch ein Stück weit die Verantwortung, dass ich mich zu dieser Einsamkeit auch verhalte oder dass wir einander helfen, ist ja damit nicht so nicht weg. Und da finde ich so die Unterscheidung interessant. Man kann zum Beispiel, eine Möglichkeit wäre zu sagen, Einsamkeit, ja, das ist eher so das Negative. Das Positive, der Philosoph Rüdiger Safranski oder andere sprechen dann zum Beispiel vom Einzelnensein oder vom Alleinsein. Und zwar als einer Herausforderung, die sich uns allen stellt. Wir alle sind einzeln und wir unterscheiden uns von anderen. Und wir alle sind in einer ganz normalen, tiefen, existenziellen Weise allein. Und damit ist uns diese Aufgabe, diese Herausforderung gegeben, dass wir sagen, na ja, damit kann man aber so umgehen, dass uns Menschen berichten, gerade in dem habe ich die höchsten Inspiration, entwickle Kreativität ohne Ende. Und für mich fand ich das jetzt eben interessant, dadurch, dass ich eben echt in eine Depression auch gekommen bin, wo die Einsamkeit sich so pathologisch verfestigt hat, dass ich da gar nicht mehr rauskam. Was für mich total interessant, eben genau das zu entdecken, dass ich ähnlich wie mit der Angst gemerkt habe, ich muss durch die Einsamkeit durchgehen. Mhm. Also es genügt nicht, sie zu fürchten und zu gucken, wie kann ich jetzt eine Struktur und ein Umfeld schaffen, wo ich diese Einsamkeitserfahrungen vermeide. Das war auch nötig, weil sie so schmerzhaft waren, dass ich nicht ausgehalten habe. Das waren die Anrufe noch am Abend. Kann ich schnell vorbeikommen? Mhm. Und ein Freund macht ein Lagerfeuer und schmeißt Termine um. Aber dann habe ich gemerkt, das kann nicht die einzige Strategie sein, sondern ich muss das jetzt irgendwie ich muss dem ins Auge gucken und muss da durchgehen. Und bis heute bin ich nicht über den Punkt hinaus. Also ich war jetzt die letzten anderthalb Jahre sehr oft an einem sehr einsamen Ort in der Ardèche. Und ich weiß bis heute nicht und habe immer noch so ein Zittern und Zagen, weil ich nicht weiß, kommt das gut? Falle ich in eine destruktive Einsamkeitserfahrung dort? Und dann überliste ich mich und sage, du hast ja nichts zu verlieren, dann fährst du wieder zurück. Aber bisher war es immer so, ich habe mich dann wie überwunden und habe dann die Erfahrung gemacht, dass das Durchschreiten der Einsamkeit für mich immer, immer positiv rausgekommen ist. Eben, dass ich dann gemerkt habe, es gibt ein Aufgehobensein, ein Geborgensein im Leben, so der Glaube, die Welt meint es doch gut mit mir und ich passe zur Welt und die Welt zu mir, im ganz banalen Sinne. Und ja, das will ich einfach so irgendwie so auch mitgeben. Mir hat das enorm geholfen. Ich glaube, jeder ist so ein bisschen dazu vielleicht aufgerufen oder angestachelt.
Ich habe irgendwo auch gelesen, so, dass man auch einfach mal annehmen könnte, dass das Einsamsein immer mal wieder oder in bestimmten Phasen des Lebens auch einfach vielleicht zu der menschlichen Konstitution dazugehört eben. Du hast es angesprochen, wir sind einzeln, wir stehen erstmal so für uns und müssen uns dazu irgendwie verhalten, so, oder müssen damit irgendwie umgehen. Und wie du sagst, man kann Man kann so bestimmte Bereiche formen, man kann sich ein Setting, ein Umfeld schaffen, mehr oder minder, je nachdem, um möglichst viel in Kontakt zu sein oder gute Freunde um sich rum zu haben oder gute informelle Beziehungen, Menschen, die man mal auf der Straße trifft oder der Barista in dem Café, wo ich immer hingehe, mit dem ich irgendwie drei Worte tausche und sonst hat er aber auch keinen Raum in meinem Leben. Aber so, das sind ja auch so Formen von Beziehungen, die man gestalten oder die man aktiv etablieren kann. Und trotzdem auch diese Einsamkeit ins Leben mit einzubeziehen, diese Abende, an denen man vielleicht bewusst alleine zu Hause ist und nichts tut und aushält und mit sich ist und da vielleicht auch so das auszupendeln mit sich selbst, dass es beides gibt und dass es für beides Phasen vielleicht auch gibt im Leben und dass man bewusst die Einsamkeit eben oder das Alleine-Sein, das Einzelnen-Sein integriert in das Leben oder in die Gestaltung des Lebens.
Führst du Selbstgespräche?
Immer.
Ich habe das immer so schrecklich gefunden, wenn so meine Oma oder wenn ich die dann bei ihren bei halblauten Selbstgesprächen. Und mittlerweile ist das zum Beispiel so etwas, wo ich merke, so ganz ohne Gegenstimme oder so ohne Dialog bin ich eigentlich nie. Ich kann mich immer in gewisser Weise mit mir selbst unterhalten. Das finde ich auch so eine krasse Erfahrung.
Ja, und ich meine, es sind ja in dem Sinne auch nicht nur Selbstgespräche, weil also ich rede dann ja zum Beispiel auch mit meinen Zimmerpflanzen und habe da ja auch eine gewisse Resonanz in dieser Pflanze. Genau, nein, aber total. Also ich für Selbstgespräche und aber eben auch, wie gesagt, weil ich auch das Gefühl habe, ich bin in Verbindung mit meiner Umwelt und dann teile ich mich auch meiner Umwelt mit. Und ob das jetzt belebte oder unbelebte oder halbbelebte Umwelt ist, ist in dem Moment, glaube ich, für mich relativ egal.
Naja. Ja, das finde ich total schön und bildet auch die ganze Bandbreite meiner Erfahrungen ab. Ich erinnere mich mal an einen Morgen, da fuhr ich auf dem Fahrrad zum Bahnhof und an einer Ampel hörte ich den ersten Satz des Tages, der zu mir gesprochen wurde. Und es war, glaube ich, eine Frau und die bekundete einfach ihre Freude an diesem schönen sonnigen Tag. Und es war, als würde sie diesen Satz zu mir sprechen, hat sie aber gar nicht. Ich habe ihn nur aufgeschnappt. Und das war so unfassbar schön. Das, wie du sagst, der Barista, der dir was sagt. Und für solche Dinge achtsam zu werden und dort zu merken, mir werden in meiner Einsamkeit bestimmte Dinge zugespielt und dann fällt dir auf, wie schön ist das, dass mir als erster Satz des Tages, gerade dort, wo ich die ersten Sätze meiner Frau vermisst habe oder ich war eben, die Kinder waren auch weg und so, wie schön, dass sowas möglich ist. Und am anderen Ende tatsächlich im Alleinsein, irgendwie scheint da doch immer noch jemand zu sein, mit dem man in Korrespondenz und Kommunikation treten kann.
Mhm. Ganz kurz, bevor wir schließen, noch der Gedanke, dass es eben auch was mit Präsenz zu tun hat. Also du bist offen für das In-Verbunden-Sein mit deiner Umwelt und mit den Menschen oder auch für den Satz, den diese Frau dann auf dem Fahrrad zu sich gesagt hat oder einfach zu sich gesagt hast und du hast ihn aufgeschnappt. Und es gibt bestimmt auch ganz viele Situationen, in denen Menschen daneben stehen und es einfach nicht hören oder überhören. Und da so die Antennen auszustrecken und so in Tuchfühlung quasi mit der Umgebung zu gehen und mit dem zu gehen, was mit einem resoniert oder was, ja, wofür man offen sein kann, was einem begegnet in der Welt. Und ich glaube, das hat auch viel mit einsam sich fühlen oder eben sich nicht einsam fühlen zu tun. Wie du sagst, wenn du in die Ardèche gehst und dich bewusst der Natur aussetzt und dann merkst, ich bin in Verbindung.
Ja. Ich finde, man kann der eigenen Einsamkeit vielleicht nicht immer trauen.
Mhm.
Und dann gibt es natürlich auch tatsächlich die Situation, wo die objektiven Einsamkeitsfaktoren so deutlich sind, dass wir da auch echt sagen müssen, nee, das ist wirklich auch ein einsamer Mensch, Und da sieht die Hilfe dann ganz woanders aus. Aber ich glaube, es gibt durchaus auch die Möglichkeit oder in bestimmten Phasen so ein gesundes Misstrauen zu haben, zu sagen, ja, ich fühle mich sehr einsam, aber vielleicht fühle ich mich ein wenig einsamer und ich lasse diese Einsamkeit, gestatte ich auch jetzt nicht, das alles zu bestimmen. Und da wäre eben eins, dass man sagt, ach, dann achte ich jetzt mal darauf, wo mein Einsamkeitsgefühl auch spielerisch oft ja von außen ja durchlöchert wird, porös wird, so dass Präsenz wieder Einzug halten kann. Whatever Präsenz, du hast es genannt, die unbelebte, die belebte oder halbbelebte Welt, in der wir leben. Ja.
Wir haben über ganz viel gesprochen und auch über ganz, ganz viele Themen nicht. Einsamkeit ist ein unglaublich weites, es ist ein sehr weites Feld. Du hast jetzt noch die Möglichkeit, bevor wir schließen, hast nur noch ein paar Minuten Zeit, um den HörerInnen noch etwas mitzugeben. Irgendwas ganz Persönliches von dir oder eine kleine Übung oder einen guten Gedanken. Und dafür hast du jetzt quasi noch einmal das Mikro.
Das Gespräch mit der Einsamkeit führen. Zunächst einmal das Gefühl festzustellen. Dieses Gefühl nicht so schnell wie möglich wieder loswerden zu wollen, weil ich glaube, dann kommt es je länger, je häufiger und ganz konstant wieder, sondern dann auch dazu zu stehen und dieses Gefühl, ja, sich selbst lieb zu halten mit diesem Gefühl, das finde ich, dort beginnt und dann kann man vielleicht die Einsamkeit zu so einer Art Gesprächspartner machen. So bildlich hilft mir das dann zu sagen, ja, ich fühle mich jetzt einsam und vermutlich bin ich auch irgendwo einsam. Und vielleicht beginnt schon da ein Stück weit auch eine kleine Verwandlung der Einsamkeit, weil jetzt bin ich ja mit meiner Einsamkeit schon wieder zu zweit. Ne? Und das kann ich jedem nur empfehlen, weil ich glaube, das sind so die ersten zaghaften Schritte, auf denen dann natürlich ganz unterschiedliche Dinge möglich werden. Und vielleicht möchte ich den einen ZuhörerInnen einfach in ihrer jetzigen Situation mal ganz rotzfrechen Mut wünschen und sagen, es gibt Bedingungen, die sind zu deinen Ungunsten. Es gibt Beziehungen, in denen bist du zutiefst einsam. Es gibt soziale Umfelder, es gibt vielleicht Stadtviertel, es gibt vielleicht Arbeitssituationen, die sind wie gemacht dafür, dass du dich einsam fühlst. Und es liegt jetzt nicht an dir und jetzt musst du auch nicht irgendwie einen großen Resilienzkurs oder sowas machen, sondern jetzt hab einfach den Mut und sag, so jetzt reicht's. Ich versuche nach bestem Wissen und Gewissen mit der Hilfe anderer Menschen diese Bedingungen, die da immer das auslösen, triggern oder zu einem sich festsetzenden Einsamkeitsgefühl, das ändere ich. Und das andere habe ich ja angedeutet. Für mich war es dann echt total hilfreich zu sagen, da gehe ich durch. Mit Furcht und Zittern. Oftmals hat es auch nicht geklappt und die Einsamkeit blieb. Aber bewusst sich hineinzubegeben in die Einsamkeit, alles abzustellen, das kann vielleicht sein, dass man anfängt und ist alleine mit einem Buch, ist alleine mit einem Weltausschnitt, ist alleine in der Natur. Und dann kann das eben tatsächlich passieren. Ja, vielleicht kommen wir wieder zurück zum Anfang des Gesprächs. Ein ganz, ganz lieber Kollege, der da echt Ahnung hat, der hat mir gesagt, wenn du Winterbaden gehst, passiert Folgendes. Sympathikus und Parasympathikus, habe ich nicht so die Ahnung. Zunächst mal Vollstress und du denkst, das kalte Wasser im See, das schaffe ich nie und ich will hier raus und der Körper ist voll unter Stress. Du schaffst die erste Minute, die zweite, die dritte und dann kommt der Parasympathikus. Das Ganze beruhigt und du machst die Erfahrung, ich halte die Kälte aus. Und ich habe so für mich das entdecken können, dass ich mich, wenn ich mich der Einsamkeit stelle und sie versuche zu durchschreiten, dass es durchaus sein kann, dass der Parasympathikus sich meldet und ich merke, es ist gar nicht so schlimm. Es ist auszuhalten und Das Aushalten wird in unserer Gesellschaft derzeit notorisch unterschätzt. Und wir wollen immer sofort die großen Lösungen und die Therapie und die Heilung. Nee, ich glaube, Einsamkeit erst einmal aushalten lernen. Und dazu muss man, glaube ich, mutig auf sie zu und durch sie hindurchgehen. Und da wünsche ich einfach jedem so die eigene Entdeckungsreise.
Vielen lieben Dank. Lieber Andi, wie geht's denn dir jetzt?
Ich habe so ein bisschen Respekt gehabt vor dieser Podcast-Aufnahme. Und ich finde das jetzt, ich selber bin, glaube ich, der größte Profiteur. Und das fühlt sich gut an. Ob andere das gut finden, das dürfen die alle selbst entscheiden, ob du das gut findest. Aber die Einladung von dir zu diesem Thema und noch einmal auch durch meine Biografie durchgehen, da sind mir einige Sachen aufgegangen. Und jetzt die Chance im Gespräch mit dir, das auch nochmal zu verbalisieren, das tut gut.
Schön. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du da warst. Es war ein ganz schönes Gespräch. Ich bin auch sehr, sehr dankbar und happy auch mit dem Gespräch. Hat mir jetzt auch nochmal gut getan. Und ja, vielen lieben Dank, dass du da warst.
Ich sage auch ein herzliches Danke an dich.